Wie hatten Sie das denn jetzt genau gemeint? Also gibt einem jetzt die Zeit die große Freiheit oder der Ort?
Nee, ich frage mich, von wo dieses Repressive kommt. Ja? Das heißt, warum wird der Multikulturalismus so extrem repressiv? Und warum sind alle damit unglücklich? Und ich denke, dass es nicht genug zu sagen, wie Tariq gesagt hat, viele andere, dass es daher kommt, dass es sozusagen falsche Repräsentanten einer Kultur immer ausgewählt werden. Das heißt, diejenigen, die entweder diese Kultur rassisch repräsentieren und in diesem Sinne tendenziell rassistisch oder eben religiös. Das heißt, es ist schon eine gute Erklärung, dass man sozusagen zunächst einmal fragen soll, wie die Kultur verankert wird, ja? Und dass die Kultur falsch verankert wird. Aber ich denke, das reicht nicht aus. Dass der eigentliche Grund ist, dass die Kultur nicht als Projekt verstanden wird. Also nicht als etwas, also im Rahmen des Multikulturalismus, nicht als etwas, was sozusagen aus der Zukunft verstanden werden soll. Als etwas, was sozusagen in der Imagination, in der Utopie von denjenigen existiert, die sozusagen diese Kultur tragen und gestalten. Sondern die Kultur wird verstanden quasi wissenschaftlich, quasi als wissenschaftliche Natur gewachsene, wissenschaftlich beschriebene Kultur, naturgewachsene Gegenstand. Ja. Man sagt, das sind so Unterschiede zwischen islamischer Kultur oder sagen wir christlicher Kultur, so wie man sagt, es gibt Unterschiede zwischen Kirschen und Tomaten. Es ist sozusagen eine quasi botanische, quasi wissenschaftlich-biologischer Blick, morphologischer Blick, ja, nicht wahr, als das noch von Goethe genannt worden war, morphologischer. Das heißt, aus der Naturwissenschaft kommende Blicke auf die Kultur. Und dieser Blick erkennt nur das, was schon geworden ist. Ja? So wie die Geschichte der Naturformen, der biologischen Formen, der Pflanzen, der Tieren, nur die Unterschiede merken kann, die sich schon gezeigt haben, die sich schon entwickelt haben und sie als nachweisbare Unterschiede und Differenzen hier und jetzt feststellbar, positiv beschrieben werden können. Feststellbar. Das heißt, das Repressive dieses Blicks ist das Positivistische. Das Repressive ist das, was nur das Gewordene, das schon sich Gezeigte und so sich Zeigende anerkennt. Und alle Unterschiede, die nur im Werden sind, die im Projekt sind, die auf die Zukunft hinweisen, und so weiter. Sie werden negiert oder sie werden übersehen, weil sie sich in dieser positivistischen Form nicht zeigen. Und dann, wenn man schon einen solchen positivistischen Blick mal hat, dann beginnt dieser positivistische Blick zu regressieren. Wir kennen das, wir wissen das von Darwin und so weiter. Wenn man einmal begonnen hat, Tiere zu beschreiben, Pflanzen zu beschreiben, da steht man sofort die genealogische Frage. Wie sind sie entstanden? Und welche Unterschiede sind wesentliche? Und die wesentlichen Unterschiede sind primäre Unterschiede. Und die primären Unterschiede sind in dem Sinne entweder rassische Unterschiede oder religiöse Unterschiede. Das heißt, die Kultur wird nicht nur sogar beschrieben, wie sie ist, ja, sondern der Blick sozusagen geht von Akzidentellen zu Wesentlichen. Und das Wesentliche immer das Ursprüngliche, das genealogisch Primäre. Ja. Und alles, was sich sekundär und tertiär entwickelt hat, wird auch unterdrückt. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen eine Unterdrückungsmaschine, die mehr und mehr dazu zensiert, nur wesentliche Unterschiede zu berücksichtigen. Und diese wesentliche, und die Leute, die für die wesentlichen Unterschiede zuständig sind, das sind im Rahmen der Kultur, Ökonomie und Strategie entweder Rassisten oder religiöse Fundamentalisten. Das sind die Figuren, die für das Wesentliche zuständig sind. Alle anderen sind für das Nicht-Wesentliche, Vergängliche, Akzidentelle zuständig. Und deswegen finden auch nicht genügend Beachtung. Und deswegen sage ich ja, das war der Punkt sozusagen, dass der heutige multikulturalistische Blick privilegiert das Räumliche und das Lokale und die lokal definierte Differenz. Und ich plädiere eher zur Zeit bedingten Differenz.
Aber gleichwohl kann man nicht ganz das genealogische Prinzip aufgeben, glaube ich, oder auch dieses Repräsentative, weil zum Beispiel die chinesische Küche, wenn man die Dekorationen dort in chinesischen Restaurants betrachtet, haben ja schon was zu tun mit der chinesischen Kultur. Möchte ich sagen, es ist nicht völlig beliebig, dass sie so eingerichtet sind und nicht anders. Wohl aber scheint es ja so zu sein, dass dass diese lokalen Kulturen, wenn sie mit dem globalisierten Kapitalismus in Berührung kommen, sozusagen selbstreflexiv werden, sich als Kultur identifizieren und dadurch abschließen erstmal und eben nicht mehr offen sind auf keiner Seite und sich selbst verkitschen entweder oder fundamentalistisch erstarren, das liegt ja beides ein bisschen nachher an. Und also Irish Pub fällt mir jetzt gerade ein, die machen ja auch so eine Art McDonaldisierung von des irischen Pubs, das wird ja standardisiert, in der ganzen Welt ausgeliefert und eingerichtet in überall gleich nach Standards und da steht dann authentisch irisch drauf. Wo authentisch draufsteht, kann ja schon deshalb nichts Authentisches drin sein.
Aber ja, das sind auch diese authentische irische, sogar in Moskau ja überall, ja, die haben seine Lizenz bekommen.
Ja, genau. Und die Länder werden zu Labels. Kann man sich noch eine weitere Virtualisierung vorstellen, dass sie sich von Lokal, von Topos, vom Ort völlig abkoppeln und sich das immer mehr verselbstständigen. Aber darf man deshalb die Genealogie ganz abschneiden, würde ich sagen. Man muss das irgendwie mit im Auge behalten, um zu erkennen, wie es zu dem ganzen Prozess gekommen ist. Sonst macht man so einen Schnitt, man schneidet die Traditionen ganz radikal aus.
Ja, sicher, aber wenn Sie sagen, Sie selbst, ja, dann ist eben diese Frage nach der Selbst. Ja. Nehmen Sie zum Beispiel und das ist, denke ich, im Grunde ein gutes Beispiel für vieles, was heute passiert. Das ist die Antike, ja, und der Umgang mit der Antike. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Griechen, die heutigen Griechen, über die Antike erfahren haben in Frankreich. Das heißt, kann man sagen, dass wenn die Griechen heute ihre Inszenierungen der Antike schaffen, dass sie ihre Antike selbst verkitschen. Sie verkitschen eine Antike, die sie von Franzosen bekommen haben. Und die Franzosen haben die Antike verkitscht, die sie von Italienern bekommen haben. Und die Italiener haben die antike Verhicht, die sie von Byzanz bekommen haben, so geht es weiter. Das heißt, wir haben hier mit bestimmten Strategien der Appropriation zu tun. Diese Strategien der Appropriation, sie können sicherlich nur das appropriieren, was tatsächlich gibt. Ja, das heißt, das ist sicherlich eine gewisse Grenze, das ist der Vokabular. Und in diesem Sinne kann man sagen, man kann nichts benutzen, was es nicht gibt. Ja. Sicherlich, wenn ich zum Beispiel als Boris Groß, ja, der nichts Chinesisches hat, ja. Aber ich, oder Somalisches und so weiter, aber ich würde zum Beispiel Geld machen wollen mit einer authentisch-somalischen Küche oder ich weiß nicht was. Das ist ja kein Problem. Ja. Ich sehe dann, was in Somalia alles so gibt, ja, und dann sehe ich, welche Produkte und welche Gerichte dann unter den Bedingungen des Weltmarktes eigentlich optimal, schnell, rentabel produziert werden können, was die Leute und so weiter, und ich mache ein somalisches Lokal. Bedeutet es, dass die somalische Kultur selbst sich verkitscht hat? Bedeutet, dass ich somalische Kultur verkitscht habe? Das bedeutet das alles nicht. Sondern es bedeutet, dass sozusagen, wir haben mit bestimmten Strategien der Appropriation zu tun, die als solche von dem Selbst desjenigen, der diese Strategie inklusive der Selbstreflexion, ja, nicht abhängig sind. Das heißt, ich zum Beispiel reflektiere mich auf keine Weise. Ich reflektiere auch Somalia auf keine Weise. Ich reflektiere überhaupt nichts. Ja. Ich mache einfach somalische Küche und Schluss damit. Ja. Ich denke, dass wir die Benutzung eines bestimmten da liegenden kulturellen Materials nicht vermischen müssen, können, dürfen mit einer genealogischen Projektion. Das ist genauso wie wenn man sagt, ja gut, es gibt, wie ich gesagt habe, es können Kinder sein, produziert werden, die leuchten, es können Kinder produziert sein, die grün sind und so weiter. Es können aber nicht Kinder produziert sein, die in Farben ausgeführt werden, die im Farbvokabular überhaupt nicht vorhanden sind. Das heißt sicherlich, was auch immer ich erfinde und appropriiere, ich appropriiere das nur im Rahmen eines vorhandenen Vokabulars. Ja? Die Kinder können diese oder jene Farbe haben, aber sie können nicht keine Farbe haben, also überhaupt unsichtbar werden. Und so kann ich zum Beispiel chinesisches oder somalisches Lokal eröffnen. Ich kann aber kein Lokal eröffnen, zum Beispiel mit einer Null-Ethnizität, das heißt mit einem System der Gerichte, die niemals in keiner Küche je verwendet worden waren. Ja? Das hat man zum Beispiel versucht, nur einmal, der ist aber schnell dann gestorben. Ich habe mich immer gefragt, ja tatsächlich, ich habe mich immer gefragt, was ist das Avantgardistische in der Küche? Und da habe ich gelesen, dass Jack Rubin, ja, einer der Anführer der 68er-Bewegung, da hatte so Schwierigkeiten mit der Polizei, musste nach Kanada fliegen, aus Amerika. Und dort hat er eine neue Küche erfunden, nur Tabletten. Allerdings Tabletten ist auch eine Appropriation. Ja. Man kann auch sozusagen, er hat die Medizin und die Apotheke als Restaurant interpretiert. Und ich habe so hunderte von Tabletten, verschiedene Farben und verschiedene Formen gegessen. Also sagen wir als Abendessen und so weiter. Das war so eine große Platte, ich habe so Bilder gesehen. Und mit so einer riesigen Masse der Tabletten unterschiedliche Formen. Da war eine authentische kulinarische Avantgarde, würde ich sagen. Hat mir sehr beeindruckt. Aber er war schon schnell in 3-4 Jahren tot. Ja. Was gegen dieses Experiment nichts habe, denke er hätte vielleicht sonst gestorben oder vielleicht hätte man das besser machen können. Aber allerdings, auch wenn man so radikal vorgeht, immer noch ist die Apotheke immer noch eine Küche. Ja, das heißt, man kann ohne Appropriation nichts machen. In diesem Sinne ist es immer mit der Vergangenheit, mit existierenden Formen verbunden. Auf der anderen Seite, die Benutzung dieser Formen ist nicht unbedingt mit dieser Formen selbst oder mit Ursprung mit dieser Formen selbst verbunden, auch nicht als Reflexion. Man sagt oft, Appropriation ist eine Form der Reflexion der Gegenwart, die sich hat. Sie wollten was sagen?
Ja, ich bin
nicht
ganz sicher, was es geht im Endeffekt zurück auf dieses Benutzen, dass Kultur ursprünglich als ökonomische Praxis definiert oder auch den ganzen Anthropologen, die ursprünglich diese Kultur geprägt haben, also als Beobachter einer Lebensform.
Ja.
Und wenn wir jetzt Dinge appropriieren aus fremden Kulturen, dann ist es halt sozusagen eine Bewegung aus unserer eigenen Kultur heraus, wir nehmen Bausteine herein in unsere eigene Kultur. So, insofern ist das chinesische Essen imperialistisch in dem Sinne, dass Zutaten appropriiert werden und wieder in den kapitalistisch-westlichen Kontext verarbeitet werden, in einem gewissen Sinne. Und dann gibt es andere Bewegungen, wenn zum Beispiel gerade der Zeitaspekt konservativ wird, wenn ich sage, dass in Kanada zum Beispiel, wenn Kanadier sagen, die frankophonen Kanadier sagen, unsere Sprache verschwindet, dann müssen wir interventionieren, dass sozusagen die Kultur bewusst wird, genau dadurch, dass die Zeit sie einschränkt, also dass alle plötzlich Englisch sprechen, dass die Steuern in Vancouver billiger, also im englischen Raum geringer sind, dadurch, dass eben die Kultur nicht substituiert wird, in gewissem Sinne, dass das Zeithorizont eher als eine Erfahrung wird, der einschränkt. Also es kann, man muss sich weil sie die Zeit als genuine Freiheitsstiftend angefühlt haben, dass sie auch limitierend erfahren werden kann. Also etwas früher haben wir einfach nebeneinander gelebt und das war kein Problem.
Ja, aber ich habe das nicht im Sinne eines Angebots. Ich sage, was ich gemeint habe. Sagen wir so. Wir, dieser Kulturbegriff, das ist richtig eingeführt haben, so ursprünglich. Dieser Kulturbegriff ist zutiefst rassistisch. Und man fragt sich, ob ein anderer, nicht rassistischer Kulturbegriff überhaupt möglich ist. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, es ist eine Lebensform, dann ist es eine chinesische Kultur, ist eine Lebensform der Chinesen. Ja, das heißt, zunächst einmal stelle ich fest, dass die chinesische Kultur ist so, wie die Chinesen leben. Es ist die Frage, wer sind die Chinesen, die so leben, wie sie leben. Da kommt die Frage, kann man einen Chinesen als Chinesen definieren, jenseits dessen, wie er lebt? Wenn ich sage, der Chinese ist derjenige, der so lebt, wie die Chinesen leben, dann ist es Zirkulationsprozess. Eine Möglichkeit ist zu sagen, der Chinese ist halt Chinese, unabhängig davon, wie er lebt. Wenn man es aber so sagt, dann nimmt man an die Möglichkeit einer Rassenunterscheidung aufgrund der Biologie und so weiter der Chinesen, der unabhängig von der Lebensweise der Chinesen definiert, dass der Chinese ist halt Chinese. Das Problematische ist allgemein bekannt, ja, diese Vorgehensweise. Das heißt, der Kulturbegriff als Kulturbegriff, als Begriff einer Lebensweise ist entweder zirkulär und in diesem Sinne nicht haltbar oder letztendlich nur rassistisch verankert. Was war?
Aber interessant ist ja auch, dass das keinen Unterschied daran tut, dass unterschieden wird. Also es erinnert fast an diese Freund-Feind-Unterscheidung von Karl Schmitt, ja. dass dieser Feindbegriff völlig unsubstanziell ist, dass beide sozusagen existierende Lebewesen sind, ohne dass ihnen irgendein Unterschied zukommt, der fundamental wäre. Und diese Unterscheidung kann sich an allem entzünden, am ästhetischen, am ökonomischen, an irgendwelchen arbiträren Dingen. Also dass gerade dieses
arbiträre Element immer mitgedacht wird, ohne dass es diesen Grundprozess aufgibt, das entschieden wird oder das unterschieden wird. Okay. Darin liegt ja gerade das eigentliche Paradox, dass man nicht sagt, woran entschieden wird oder was dieses Kriterium ist, sondern dass dieses Kriterium trotzdem zur Anwendung kommt an irgendwelchen arbiträren Dingen.
Genau, aber wenn man so denkt, dann öffnet man das Kulturelle im Grunde, führt man, und deswegen sagt ja sicherlich auch Carl Schmitt, dass seine Lehre ist die Lehre der politischen Theologie, was auch letztendlich Chantal Mouffe und Žižek und so weiter, das sind auch als Nachfolger von Carl Schmitt und Laclau, also als linke Nachfolger, als politische Theologen letztendlich, sie führen dann ein Element der Transzendenz. Weil was bedeutet, dass diese Unterscheidung nicht positivistisch festlegbar ist, ja, oder definierbar ist? Dass sie transzendent ist. Und das ist eben der Punkt, wo die Zeit, die ja hier bei Carl Schmitt als Zeitentscheidung gedacht wird, ins Spiel kommt. Das heißt, die Zeit ist für mich nicht die historische Zeit, also die Zeit der zum Beispiel Auseinandersetzung zwischen Englisch und Französisch. Also die in historische Zeit verschiedene Etappen durchmachen, sondern die Zeit als eine transzendente Zeit. Zum Beispiel, wenn ich ein chinesischer Buddhist bin, dann glaube ich nicht, dass ich als Chinese Chinese bin. Ich glaube, dass ich als Chinese ein Buddha bin. Und Buddha befindet sich jenseits aller Unterscheidungen, weil alle Unterscheidungen sind nur phänomenale. Wenn ich sage, Buddhismus ist ein typisch chinesisches Phänomen, ja, das heißt, wenn ich versuche, der transzendente Übergang von Differenz zu neuen Differenz, zum Beispiel zur Differenz zwischen erleuchtetem Bewusstsein und nicht erleuchtetem Bewusstsein. Wenn ich diese Unterscheidung negiere und einschreibe in das existierende System der Unterscheidung, das ist ein repressives Element. Und das meine ich eben. Das heißt, der chinesische Philosoph sagt an einem gewissen Zeitpunkt, alle diese Unterscheidungen spielen für mich keine Rolle. Sind Unterscheidungen in der Welt. Auch die weltliche Unterscheidung zwischen mir und anderen spielen keine Rolle. Weil ich einen Zustand der Erleuchtung in der Zeit, einen transzendenten Übergang in der Zeit erreicht habe. Jetzt weiß ich, dass es nur einen Unterschied gibt. Dass es Unterschied gibt zwischen Erleuchteten wie ich, die wissen, dass es keine weltlichen Unterschiede gibt, und denjenigen, die nicht erleuchtet sind und denken, dass es Unterschiede gibt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Diese Unterscheidung ist für mich entscheidend. Ich bin jenseits der existierenden Systeme der Unterscheidung, weil ich erleuchtet bin. Jetzt kommt ein Ethnologe und sagt, das ist ein typischer chinesischer Buddhismus. Kann sein. Allerdings lese ich Platon, dann sage ich auch, das Entscheidende ist die Metanoia, das ist Übergang aus dem System der existierenden Unterscheidungen in eine neue Unterscheidung zwischen dem, der weiß und dem, die nicht wissen und so weiter. Das heißt, innerhalb jeder Kultur und innerhalb jeder historischen Praxis bildet sich eine genuin in der Zeit existierende Unterscheidung zwischen denen, die so weit sind und denen, die nicht so weit sind. Jetzt kommen wir zum Beispiel von der... Aber die Struktur ist die gleiche, möchte ich sagen. Ja? Wenn zum Beispiel mir jemand sagt, benutzt du schon E-Mail oder benutzt du noch nicht E-Mail? Ich sage, ich benutze nicht E-Mail und sage, ah ja, du bist da weit hinterher. Die Struktur ist absolut die gleiche. Er hat schon eine Erleuchtung. Er benutzt E-Mail. Er ist schon Buddha. Und ich lebe noch in einer anderen Welt, wo ich diese E-Mail nicht benutze. Dieses System der ich bin schon so weit und du bist es nicht, das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt, bei dem auch Carl Schmitt einsetzt. Weil er sagt, dass dieser Übergang ist transzendent, das heißt, es ist absolut willkürlich. Ja? Ich kann ja sagen, das ist eine Unterscheidung und jetzt bin ich so weit, dass ich diese Unterscheidung als absolute anerkannt und gesetzt habe. Und andere sind noch nicht so weit. Ja? Sie sehen diese Unterscheidung als, nicht als relevante. Ich muss dann ein Ausnahmezustand, ja, ich war, hervorrufen, damit diese absolute Unterscheidung ihre politische Relevanz bekommt. Ja.
Ich will da vielleicht
nicht drauf
zurückkommen, aber es ist noch was anderes. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann Ihre Lösung, die Ihr Vorschlag gibt, ist in Richtung einer Radikalisierung oder einer Transformation dieses multikulturellen Paradigmas. Sie nennen eine Zuschreibbarkeit an bestimmte Identitäten heraus, aber es gibt bestimmte Differenzen, mit denen man eben noch freier zuschalten und so weiter, es bleibt ja durchaus weiter bestehen. Ich habe, wenn Sie vorhin sprachen, ist mir so richtig bewusst geworden, wie so postmoderner Multikulturalismus tatsächlich wieder linke und neokonservative Denkfiguren so ununterscheidbar miteinander übergehen oder in dieses Denkmuster einmischen. Also auch die Neokonservativen reflektieren ja auf diese von ihnen selbst so hochgehaltenen Werte der Religion und der Tradition und Familie, aber sehen sie bereits schon alles als stabilisierende Faktoren in einem System. Mhm. Also wir glauben ja eigentlich auch nicht mehr wirklich daran. Wir machen so eine.
Es gibt diese Allianz.
Ja, es ist ununterscheidbar.
Es ist diese Allianz und das ist Allianz, der im Grunde der gleiche auch Ursprung hat, wenn man sagen in der Zeit. Ja? Diese ganze Taliban und die ganzen Leute zum Beispiel, die waren früher alle Sozialisten und Kommunisten. Nachweislich.
Ja, das ist, und das sind ja auch zwei Wege ins Ende der Geschichte gekommen. Also es ist ja ein
Kapitalistisches
Spiel.
Absolut, aber wo das Problem liegt, ist, dass der.
Nämlich der zweite Möglichkeit, die auch besteht, da würde mich interessieren, wie dieser pakistanische Intellektuelle dann auf ihren Vorschlag reagiert oder wie er sich da positioniert hat. Es wäre ja logisch, dass er konfrontiert mit den Mullahs in Pakistan und so weiter, noch den traditionellen Aufklärungs. Die Aufklärungs-Emanzipationslinie verfolgt hätte und sozusagen das Ziel in einem allgemeinen aufgeklärten Weltbürgertum sehen würde, in einer starken Vernunft, die sich sozusagen nicht blenden lässt von solchen kulturellen Verschiedenheiten und das gemeinsame Leben, das für die Vernunft und die Emanzipation.
Nein, ich denke, dass er. Er denkt, denke ich, mehr radikaler. Ja. Sagen wir so, wenn wir sagen, zurückgehen, ja, und das möchte ich eben jetzt betonen, das versuchte ich zu zeigen mit diesem Buddhismus, man kann das mit Islam zeigen. Das sind diese Unterschiede, die wir jetzt lokalisieren und wir sagen, diese Kultur ist eine islamische. Weil die Kultur islamische Völker ist. Diese Kultur ist eine buddhistische Weise, Kultur buddhistische Völker ist. Was wir vergessen, ist, dass Islam und Buddhismus und so weiter, die waren Effekte, Folgen, diese Metanoia. Das heißt, Es wurde ein universalistisches Prinzip verkündet. Islam ist universalistische Religion, die sich verstanden hat als universalistische und nicht als regionale oder lokale. Und sie hat sich zeitlich verstanden als ein Aufruf, sozusagen die Vergangenheit zu vergessen und sich der neue Zukunft, islamische Zukunft zuzuwenden. Ja. Gut, wir haben also hier diese zeitliche Differenz. Diese zeitliche Differenz, die sich aber abgekühlt und historisch territorialisiert hat. Wir haben sozusagen eine Aufforderung, sich zu bekehren. Einige haben diese Aufforderung gefolgt, andere nicht. Und diese Unterscheidung zwischen denen, die gefolgt haben und nicht gefolgt haben, diese Unterscheidung hat sich territorialisiert, lokalisiert und hat sich dargestellt in der Form einer gewissen Geografie, auf die man jetzt zurückgreifen kann und sagen kann, das sind die islamischen Völker, das sind nicht islamische Völker. Sie werden dann durch diese Abkühlung und Territorialisierung wieder eingeschrieben in ein System der kulturellen Differenz oder was auch immer. Genauso ist das mit Buddhismus. Ja, Buddhismus ist auch eine Philosophie der Erleuchtung, der einige gefolgt haben und andere nicht. Ja. Das bedeutet, dass diese lokalisierende geografische Grenzen eigentlich auf bestimmte Ereignisse eine zeitliche Metanoia, einen zeitlichen Bruchs verweisen, das sich aber manifestiert hat durch die Figur der Zustimmung und Nichtzustimmung, der Gefolgschaft, Nichtgefolgschaft, Bekenntnis, Nichtbekenntnis, als ein lokaler Unterschied. Wenn man das fortschreibt, und ich denke, ich war mit Tariq Ali einig in diesem Sinne, dann muss man sagen, dass wir heute das Gleiche, also heute in der Moderne, wir das Gleiche erleben, was weit entfernt ist von Weltbürgertum. Sondern, nehmen wir Kommunismus. Ja. Kommunismus war so eine Geschichte. Ja. Kommunismus war eine Ideologie, die einen universalistischen Anspruch aufgestellt hat und sich in bestimmte geografische Grenzen eingeschrieben hat. Jetzt denkt man, dass Kommunismus erledigt ist. Aber Kommunismus ist als kulturelle Unterscheidung nicht erledigt. Ja, das heißt, die Völker, die durch diese Transformation gegangen sind, die tragen die Spuren und werden tragen die Spuren dieser Transformation immer. So wie die Völker, die durch den Islam gegangen sind, die Völker, die durch den Buddhismus gegangen sind, auch wenn sie daran nicht mehr glauben, sie leben in einem bestimmten Paradigma, sie tragen eine bestimmte Summe der historischen Erinnerungen, die ihre Vergangenheit auszeichnet, ihre Vergangenheit anderer als die Vergangenheit anderer Völker. Das heißt, die Prozesse, die wir mit Buddhismus und Islam erlebt haben, wir erleben diese Prozesse auch in unserer Zeit. Und in diesem Sinne ist die Aufklärung, macht ja keinen Unterschied. Aufklärung ist ein Vorgang. Da ist ein revolutionärer Vorgang. Und es gibt Nationen, das sind die Franzosen in erster Linie, das sind die Amerikaner in zweiter Linie, das sind weniger Engländer, das sind noch weniger Deutsche, die diese Revolutionserfahrung haben. Ja, das heißt, die können in ihrer historischen Erinnerung zurückgreifen, eine radikale Bereitschaft wegen einer bestimmten Art Idee sehr konsequent militärisch vorzugehen. Ja. Das ist etwas, was absolut übersehen wird, ja, in Bezug auf Amerika, in Bezug auf Frankreich. Ja. Was die Leute nicht erwartet haben, zum Beispiel in Jugoslawien. Ja, das sind die Länder mit einer bestimmte revolutionäre militärische Vorgeschichte. Ja, wenn Sie denken, das sind bestimmte Ideale, die es lohnt zu verteidigen, dann beginnen es zu tun. Die übergehen schnell zu militärischen Aktionen. Und das sind die Unterschiede, die bestimmte Nationen auszeichnen, andere Nationen haben sich der Aufklärung in diesem Sinne kaum angeschlossen. Das heißt, was ich glaube, interessant ist für mich, ist nicht die Idee des Weltbürgertums, nicht die Idee der Demokratie, also einer liberalen Ordnung. Für mich ist ganz viel interessante radikale Lösung. Das heißt, die Bereitschaft, eine Idee konsequent zu tragen, sich zu dieser Idee, universalistischen Idee, zu bekennen. Und tut man das, schafft man neue Unterscheidungen. Man bleibt nicht bei alten Unterscheidungen, sondern schafft neue Unterscheidungen. Neue Unterscheidung in Kanada wäre, und wirklich historische Aufgabe, wäre sozusagen diese französisch-englische zu transzendieren in einem, ich weiß nicht, proletarischen Kampf oder was auch immer, oder vielleicht in einem religiösen. Eine neue Religion, die die Unterscheidung zwischen Frankreich und England beendet und eine neue Unterscheidung zwischen Bekennenden und Nichtbekennenden, Sonnentempel oder was auch immer, Bekennende und Nichtbekennende einführen. Das wäre der Bruch. Und dann hätten wir uns fragen können, wie dieser Bruch sich dann geografisch dann abgekühlt hat.
Sie haben ja immer argumentiert, dass man muss sich für die Erreichung der Freiheit von einem linearen Zeitmodell verabschieden. Das heißt, man muss sich davon verabschieden, dass Differenzen aus der Vergangenheit kommen können, und auch annehmen, dass Differenzen aus dem Zukunft kommen können und uns dann frei springen kann, bewusst Differenzen aus der Vergangenheit akzeptiert oder bewusst irgendwelche Differenzen aus der Zukunft. Aber es schien dann so, als hätten Sie da einen Unterschied aufgemacht zwischen Zeit und Ort und haben gleichzeitig selber argumentiert im Raum. Das heißt, Sie haben gesagt, zum Beispiel, ich könnte auch jetzt sagen, mein Argument ist vielleicht hier nicht gut, aber es kann in L.A. gut sein oder irgendwo. Das heißt, kann man nicht sagen, dass diese Flexibilität und diese Ablösung genauso im Raum funktioniert, wie sie in der Zeit funktioniert?
Naja, sie sind ja miteinander verbunden. Der Punkt ist der, dass das heutige Denken in Humanwissenschaften wiederum durch eine Revolution bestimmt ist, und das ist ja die strukturalistische. Unser Denken, die Leute synchronistisch, weitgehend synchronistisch, positivistisch und synchronistisch. Das heißt, sie denken in Begriffen der Differenzen, die alle Aktivitäten vorausgehen, alle Praxis vorausgehen und die sozusagen aktuell oder transzendental aktuell hier und da synchron alle wirken. Was ich sagen möchte, ist, dass diese Differenzen datierbar sind. Sie sind nicht sozusagen transzendental vorbestimmt, sondern sie sind entstanden durch bestimmte Brüche, die alle die Form haben eines Bekenntnisses oder einer Metanoia eben. Das heißt, ein Bruch, der darin entsteht, dass man sagt, früher war es so, jetzt ist es anders geworden. Und das spielt, was ich sagen will, ist, dass was, genauso wie Karl Schmitt, was ist das, spielt gar keine Rolle. Vielleicht ist es ja gar keine Veränderung. Wichtig ist nur, objektiv gesehen, wichtig ist nur, dass man daran glaubt, dass es eine Veränderung ist. Ja. Man liest zum Beispiel, ich habe früher gelesen, also vor der Rolling Stones war die Jugend so und nach Rolling Stones ist die Jugend völlig anders geworden. Ich habe so ein Buch gelesen, dass es war eine Jugend vor Rolling Stones und eine Jugend nach Rolling Stones. Und das sind zwei absolut unterschiedliche Epochen in der Menschheitsgeschichte. Alle Menschen, die aufgewachsen sind, ohne Rolling Stones, sind oder vor uns sind anders aufgewachsen als nach Rolling Stones. Und ich finde das total plausibel. Ich meine, warum nicht? Ja? Es gibt auch Zeitschriften Rolling Stones und so weiter. Es ist wie Schmidt, ja. Es ist gar keine Frage, man macht gar keinen Unterschied, welche Differenz wir als entscheidende nehmen. Nur, wir müssen eine Differenz nehmen, damit es wirklich ein Bruch entsteht. Ich sage, ich bekenne mich zu Rolling Stones und ich sage, nach Rolling Stones ist die Welt anders geworden. Menschen sind anders geworden, Kulturen sind anders geworden und so weiter. Und dann fragt man sich, ob es Nationen gibt, Kulturen gibt, die sich für Rolling Stones optieren. Bis dahin gibt es einen Grad vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Aber sicherlich nicht so wie Marxismus, aber trotzdem. Ja.
Mich würde jetzt die politische Konsequenz in dem Sinne interessieren, oder die Differenz zwischen Kultur und Politik, dass er darauf hinausläuft, dass kulturelle Konsequenzen politische Differenzen werden. In dem Sinne, dass es zwar vielleicht keinen kulturellen Unterschied zwischen mir und einem Afrikaner gibt, aber nicht einfach der Zugang zu anderen Staaten, aber zu anderen Territorien, dass die Frage von sich territorial bleibt. Und dieser ganze Kosmopolitismus auch ein privilegierter Diskurs ist, weil man es best, also als Deutscher überall hinweisen kann, relativ leichter als Afrikaner. Und gleichzeitig wäre dann die Frage auch, wenn die Kriterien, warum jemand Staatsbürger von diesem oder jenem Land sind, arbiträr sind oder kontingent in dem Sinne, dass man auch woanders hätte geboren werden können, die Erinnerung zufällig über Frankreich geflogen werden oder irgendwelche Dinge, dann könnte man sich da fragen, ist es dann zu verurteilen, dass sie benutzt werden in einem Emanzipationsbestreben? Die ganze Affirmative Action-Geschichte, dass man den Amerikaner sich als in seinem Bewerbungsformular als schwarz deklarieren kann, um seine Chancen zu verbessern, an eine gute Universität zu kommen oder eine Scholarship zu kommen. Also im Endeffekt ist die Benachteiligung ja auch nur die Sprungbrett, irgendwie Vorteile zu erkämpfen oder auf eine Differenz aufmerksam zu machen, die es gibt. Also wer diese Unterscheidung zwischen schwarz-weiß ganz gegeben könnte, niemand Statistiken erheben. Auf welcher Seite diese arbiträren Unterscheidung mehr Geld ist und auf welcher weniger im Einzelfall?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also erste Frage, ich würde so sagen, dass Sie meinen jetzt elitär, das ist sicherlich für mich problematisch, weil was heißt elitär? Wenn ich zum Beispiel mich bekenne zu Suprematismus von Malevich, zu Kommunismus und so weiter, es sind alle Theorien, Positionen, die nicht elitär sind, in dem Sinne, dass sie andere nicht von vornherein ausschließen, von der Bereitschaft und von der Möglichkeit, von der Option, sich dazu zu bekennen. Ja, die sind von der Struktur her universalistisch. Ja. Elitär ist für mich eine Lehre wie etwa nationalsozialistische. Sie ist eine elitär in dem Sinne, dass sie einen Teil der Bevölkerung von der Möglichkeit, diese Bewegung sich anzuschließen, ausschließt. Ja, die Juden hatten keine Möglichkeit, strukturell gesehen, sich zu dieser Bewegung zu bekennen. Wenn eine Bewegung aber sich so positioniert, dass potenziell jeder sich anschließen kann, dann liegt das nicht an ihr oder ihrem elitären Anspruch, dass nicht alle Menschen mitmachen. Ja. Die Theorie als solche ist nicht elitär. Und wenn man zum Beispiel sieht, ja, was mit Schwarzen passiert und so weiter. Katholische Kirche, protestantische Kirche, Musikkultur, radikale politische Bewegung, vieles anderes mehr, sind Mechanismen, durch die eine Zirkulation weltweit stattfindet und zum Beispiel Schwarzen und weiteres in die weiße Regionen kommen können. Ja? Ich habe in einem Stadtteil Moskau gelebt, in dem 80% der Bewohner schwarz waren. Es war nicht weit von Lumumba-Universität und da war ein Repräsentant der verschiedenen linksorientierten revolutionären marxistischen Bewegungen aus Afrika. Ja, sie da gelebt haben, gearbeitet haben. und studiert haben, was auch immer, oder eine terroristische Ausbildung bekommen haben, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, sie waren alle da, also meistens, sie waren alle da, ja. Das ist kein Problem. Das heißt, wir haben unterschiedliche internationale Strukturen, das Ideologien, Ansätze, die effektiv, auch kirchliche, die effektiv diesen Ausgleich auch leisten. Und ich würde sagen, dass die Akademie, vor allem die Akademie, amerikanische Akademie, dazu tendiert, auch zu einer solchen Institution zu werden. Und die Akademie ist im Grunde gedacht worden, konzipiert worden als eine solche Institution. Ja, Akademie hat anders funktioniert, wie auch katholische Kirche hat anders funktioniert lange Zeit. War zu sehr weiß, europäisch und so weiter fixiert. Aber im Grunde ist die Idee der Akademie international universalistisch. Und das heißt, es entspricht sozusagen der Logik der Akademie selbst, wenn sie diesen Ausgleich schafft. Und die Frage ist sicherlich, unter welchen Bedingungen wie, ja? Und das ist sicherlich das Problem dieser proportionalen Repräsentation. Ich habe das in der Sowjetunion sehr interessanterweise erlebt, weil die Sowjetunion war eine Stadt in allen ihren Institutionen gegründet auf die Idee von Affirmative Action. Also alles, weil alle Ämter, alles was je vergeben worden war in der Sowjetunion, in allen Bereichen, wurde nach dem ethnischen nationalen Schlüssel vergeben. Ja, das mussten so viele Erwänken sein und so weiter und so fort. Da waren sehr viele Schriftsteller, einige Völker zum Beispiel, ziemlich viele Völker, die keine schriftliche Sprache hatten. Ja. Und dann, aber die mussten auch vertreten werden, zum Beispiel in der Union der Schriftsteller. Nach diesem Schlüssel. Also die Frage ist, wie sie das nicht schreiben können, wie sie dann vertreten werden können. Und das war so ein Brotberuf für viele. Man hatte die Übersetzungen aus diesen Sprachen angefertigt, das heißt praktisch für sie auf Russisch, das heißt geschrieben. Sie wurden aber als Autoren da gewählt. Ja, zum Beispiel ein evangelischer Autor, der hat nie geschrieben, was geschrieben, weil evangelisch keine geschriebene Sprache ist. Da gab es aber 10 Bände Übersetzungen aus dem Evenkischen auf Russisch. Aufgrund dieser Übersetzungen wurde er Mitglied des Verbands der Schriftsteller. Die Frage ist, ist dieses System gerecht oder ungerecht? Das war die Frage, die immer gestellt worden war. Auf der einen Seite ist dieses System total ungerecht, weil dieser evangelische Schriftsteller, da habe ich einige gekannt, ja, ganz nette Leute waren, die ganze Zeit nur getrunken, ja, und so weiter, so viel Geld bekommen haben als Autoren, die nicht existierende Werke, ansonsten nette Leute waren. So. Wobei andere Schriftsteller zum Beispiel, die was geschrieben haben, auch wiederum keine Chance hatten, nach diesem Schluss so etwas zu bekommen. Ist es gerecht oder ungerecht? Ich weiß keine Antwort auf diese Frage. Ja? Weil auf der einen Seite ist es ungerecht, weil der Mensch für etwas Geld bekommt, was er nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es eine höhere Gerechtigkeit vielleicht, weil wer weiß schon, warum wir das bekommen, was wir bekommen. Ja, ich weiß nicht, ist es wirklich unser Verdienst, dass wir schreiben können und schreiben müssen oder was auch immer. Es ist alles schwer zu sagen. Also irgendwie hatte ich nie eine Meinung. Fast alle waren empört von diesem System. Ich habe ehrlich gesagt nicht. Weil ich weiß nicht, wie man da... Ich denke, was da eine Rolle spielt dabei, bei der Empörung gegen dieses System, ist so eine Vorstellung von bürgerliche Vorstellung vom eigenen Verdienst. Ja, man meint, Das ist in Amerika, spielt das eine Rolle. Ja? Man sagt, ich habe die ganze Zeit gearbeitet und so weiter und irgendwelche Schwarze, nur weil er Schwarzer ist, diese Stelle bekommen hat und ich nicht. Ja? Aber genauso kann man fragen, ja, und warum sitzt du da in deinem Haus oder überhaupt kannst du da was schreiben oder lernen, wo irgendwelche andere Schwarze auf der anderen das nicht können oder auch weiß. Oder was. Ich denke, dass man muss einfach die Rolle des Schicksals, einfach die Rolle des Schicksals und der göttlichen Vorsehung mehr in den Mittelpunkt stellen. Ich denke, dass die wirkliche Idee des eigenen Verdienstes schien mir immer sehr problematisch zu sein. Wenn ich mein Leben analysiere und das Leben anderer, ich kann da keinen Verdienst, keine eigenen Verdienste ausmachen. Ja? Das ist alles so eine Kette der Ereignisse und Kette der Zufälligkeiten. Ja? Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt zum Beispiel ein Schriftsteller mit eigenen, mit bestimmten Arbeiten, ja, die ich vorweisen kann. Und der erste habe ich 88, ich war schon ziemlich alt, ja, eigentlich war zu dieser Zeit geschrieben. Wenn ich zum Beispiel von einem Zug überfahren wurde davor, ja, dann hätte ich gesagt, der konnte gar nicht schreiben. Ja. Ich meine, und deswegen sage ich, das alles ist relativ. An eigene Verdienste glaube ich überhaupt nicht. Und es sind so Prozesse, die wir so hinnehmen sollen, wie sie laufen. Ja, ja, Sie wollten aber was?
Ja, um den Verlauf. Ja. Es ist halt ein Unterschied, ob das Schicksal dann von der Partei gemacht wird und man auch weiß, wie man es ändern kann. In dem Moment ist es ja nicht mehr wirklich, es ist vielleicht sekundär wirklich, quasi.
Aber jeder macht es von Gott, ja. Wenn Gott das zugelassen hat, dann ist das seine Vorsehung. Ja. Ich meine, ja, das ist sozusagen, man fragt sich dann, warum die Macht an der Macht ist. Ja. Diese Macht muss schon etwas Richtiges tun, um an der Macht bleiben zu können. Ja? Was ist an der Macht? An der Macht ist etwas, was in Zusammenhang ist und in Zusammenhang ist mit dem Gang der Dinge. Ja? So. Wenn man nicht mit dem Gang der Dinge geht, wenn man den eigenen Weg geht, ja, da ist man vielleicht berühmt, aber nicht an der Macht. Ja?
Wie ist jetzt dann mit dem Verhältnis zum Ausgleichen? Wenn es den Gang der Dinge gibt, der nicht aufzuhalten ist in gewissen Sinn, dann könnte man sich ja fragen, ob es dann an denen wäre, die partizipieren, dass sie versuchen, Ungleichheiten auszugleichen oder nicht. Also innerhalb von Staaten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland, also wie ein Verteilungssystem. Das ist Ihrer Meinung nach. Also in Amerika diskutieren ja alle von Seiten derjenigen, die am wenigsten haben, also diese die Stimme erheben für die, die eben ihre Stimme nicht erheben können, weil sie keinen Princeton Degree haben können und eben nicht auf dieses Podium sitzen, sondern auf der Straße vorhin oder so.
Ja. Aber trotzdem wählen sie George W. Bitte? Sie wählen trotzdem George W.
Ja, die wählen gar nicht. Aber die Frage ist einfach, ob inwieweit man das. Inwieweit was man dem Zufall oder dem Schicksal zustellt und was der Wahrscheinlichkeit, dass es mit gewissen Ausgangskonstellationen einfach besser läuft. Also ob man dann, weil die im Schicksal oder unkontrollierbar sind, dass man dann die Dinge, die man vielleicht etwas, auf die man Einfluss nehmen kann, trotzdem anderen überlässt oder keine Verantwortung für die nimmt, für die man vielleicht Verantwortung übernehmen könnte. Also dadurch, dass einiges unkontrolliert bleibt, ist ja die Frage, ob dann anderes auch unkontrolliert lässt, was innerhalb dessen, was eben verändert werden kann, möglich ist. Ich weiß aber nicht.
Nein, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich denke, dass diese Art Diskurs ist einfach, also nicht diese Art Diskurs, sondern diese Art, nicht Ihr Diskurs, sondern Diskurs auch, der in Amerika geführt wird in diesem Sinne. Es ist schlicht und einfach eine intellektuelle antiintellektueller Diskurs, ja. Das heißt, es ist zum Beispiel John, Michael und Jack. Ja. John sagt was Gescheites, Michael sagt was Gescheites. Und dann kommt ja Jack und sagt, ja, sie sagen was Gescheites. Weil sie auf dem Podium sitzen. Und diese Millionen Menschen, die nicht auf dem Podium sitzen, was würden sie sagen? Warum sprechen sie da überhaupt? Er sagt von sich aus nichts Gescheites. Die Millionen von Menschen sagen auch nichts, was Gescheites. Ja. Das Einzige, ja, er negiert einen Diskurs im Namen eines Schweigens. Ja. Im Namen eines Schweigens, und das ist einfach eine intellektuelle Geste. Ja. Weil Schweigen ist zunächst einmal nicht unbedingt sozial oder kulturell oder ökonomisch bedingt. Wir wissen, dass sehr viele Menschen, die ganz betucht sind und Karriere machen können, schweigen. Sie haben keine Meinung. Sie sitzen auch nicht auf dem Podium, obwohl sie vielleicht viel Geld haben. Stattdessen sitzen sie im Café oder gehen in eine Diskothek. Ja. Warum ein Mensch schweigt und nicht dazu sagt, ja, dafür gibt es ja sehr viele Gründe. Das bedeutet nicht, dass man nicht die Möglichkeiten geben soll, den Leuten mehr zu studieren und so weiter. Das, ja, die Reformen und die Chancen, das ist alles wichtig. Allerdings, was in Amerika passiert, ist, dass man in eine intellektuelle Diskussion eingreift mit dem Argument, wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch nicht die Bedingungen, unter denen alle gleich was sagen können. Und deswegen, alles, was Sie jetzt und hier unter diesen Bedingungen Ungleichheit sagen, ist irrelevant. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, was man hier und hier sagt, in Frage gestellt werden kann, aufgrund dessen, dass die allgemeinen Bedingungen, unter denen man das sagt, nicht stimmen. Ja, das genauso kann man sagen, sie atmen nach wie vor Luft, ja, sie essen nach wie vor Fleisch, sie sind nach wie vor sterblich, also was wollen sie überhaupt, ja, so in diesem Raum? Warum erheben sie überhaupt ihre Stimme? Sie sind einfach schlimmer als irgendwelche Insekten, ja, und so, und sprechen noch darüber. Es gibt sehr viele Argumente, die man einführen kann, um anderen zu erklären, warum man lieber schweigen soll, als etwas zu sagen. Ja, es gibt auch eine große Tradition solche sozusagen Beweise, dass man lieber schweigen soll, als etwas zu sagen. Die kommen zum Teil von rechts, zum Teil von links, zum Teil in der Mitte, aber sie haben den gleichen Impetus und den gleichen Impuls, alle zu schweigen zu bringen. Na gut, alle sind zu schweigen gebraucht. Ja. Keiner traut sich etwas zu sagen, weil er denkt, dass die Bedingungen noch nicht reif sind dazu, dass er überhaupt irgendetwas sagt. Ja. Was passiert dann? Ich meine, alles, was wir je gelesen haben, was wir je gesehen haben, das war alles unter sehr problematischen Bedingungen entstanden. Ja. Die ganze Renaissance, die ganze Philosophie und so weiter. Wenn Plato zunächst einmal gewartet hätte, bis die Sklaverei geschafft ist, bis der Staat richtig war, bis das, ja, bis die soziale Versicherung eingeführt wird und Rentenversicherung und alles, ja, es ist richtig. Und erst dann würde er was schreiben. Wie lange sollte er warten? Ja? Also ich denke, dass zu Intellektualität gehört ein gewisser Ungeduld. Ja? Man wartet nicht, bis alles in Ordnung ist und richtig, sondern man beginnt zu sprechen hier und jetzt und lässt sich nicht schweigen machen. Ja, so. Und ich möchte mich nicht entmutigen lassen von irgendwelchen Leuten, die da kommen und im Namen von irgendetwas, Sozialversicherung, wie kannst du überhaupt was sagen, wenn die Krankenversicherung noch nicht reformiert ist? Ja. Na gut. Was soll ich jetzt sagen?
Mich würde echt mal interessieren. Zusammenhang interessieren, wo Sie gerade das mit dem persönlichen Verdienst aufgebracht haben. Weil, also jetzt auch, als wir in letzter Zeit die große Diskussion hatten, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, da merkt man schon, also dass das um diese Sache ist, ein persönlicher Verdienst, ja oder nein, so herumgeschlichen wird. Also es traut sich eigentlich keiner, was zum Thema so richtig zu sagen. Also,
nein, es ist ein aristokratischer. Es ist kein bürgerlicher. Bürgerlicher Verdienst ist das, was man selbst was geleistet hat. Und als Deutscher ist man geboren, das ist keine Selbstleistung.
Eben, aber es wird, also was ich halt feststelle, ist halt, dass das keiner so richtig was, also dass das keiner zum Beispiel sagt. Also bei dieser Diskussion kam es halt nicht so auf, so, ja, ich habe ja nichts dazu getan, deswegen kann ich nicht stolz noch sein. Es ist irgendwie so eine Art, als würde man sich drücken davor, also persönlichen Verdienst irgendwie in den Vordergrund zu rücken oder überhaupt zur Diskussion zu stellen. Also als hätte man irgendwie Angst mit der Diskussion, was habe ich eigentlich selber geleistet und was fällt mir zu. Als wäre das so eine Art, also auch irgendwie, wenn man so aus Amerika Dinge hört, dass wo dann zum Beispiel dann es so Lobbys gibt von dicken Leuten, die sagen, also wir können so sein, wie wir wollen und wir sind halt so dick und ihr dürft uns keine Vorschriften machen. Und diese Entzug so der Eigenverantwortung, also dass jeder sich vor seine Eigenverantwortung drückt. Auf der anderen Seite so, gerade in Amerika, jeder kann hier vom Tellerwäscher zum Millionär. Also eine totale Diskrepanz, die da entsteht und wo eigentlich keiner mal wirklich was zu sagt, also in den, ich sag mal, in den normalen bürgerlichen Medien.
Na, aber ich denke, das ist eine gute Parallele. Tatsächlich, lange Zeit hat man gedacht, dick zu sein ist nicht gut und jetzt freut man, dass man dick ist. Und lange Zeit wurde von Deutschen gesagt, dass Deutsch zu sein ist nicht so gut. Ja. Und jetzt freuen sie, Deutsch zu sein. Ich denke, das ist ja mehr oder weniger der gleiche. Überhaupt, die Leute tendieren heute dazu, heutzutage sich zu freuen die ganze Zeit. Ja. Es ist halt so eine Zeitplage. Ich war gerade in einer Vorführung eines Films, von den Leuten, die in einer sehr, sehr radikalen Bewegung waren, in Hamburg, haben wirklich geschossen so auf die Polizei, so mit roten Fahnen und so weiter, wurden dann verhaftet und einige haben schon gesessen, ja, im Gefängnis für einige Jahre. Jetzt sind sie alle raus und einige gingen in bürgerliches Leben und so, und andere wollten unter neuen Bedingungen der 90er Jahre und so Opposition zu machen. Und die sind ja gekommen, ja, das war in Italien, und haben diesen Film, 3-Stunden-Film, über ihre Oppositionstätigkeit gezeigt. Und Sie können sich nicht vorstellen, die ganze Oppositionstätigkeit bestand darin, dass ich ständig gefreut habe. Ständig gelächelt und ständig dich auf die Schulter geklopft und gesagt, wie toll sie sind und wie toll ihre Kunst ist. Die haben auch was gemalt und plötzlich haben Kunst entdeckt und sie haben einen gewissen Stadtteil dann Kinder aufgenommen, so Kinderheim gemacht. Und die Kinder waren total froh und sie waren total froh. Und wenn man 3 Stunden lang Leute sieht, die sich nur freuen, immer lächeln, immer begeistert sind von einem. Kinder sind begeistert und alte Leute sind begeistert. Und Ausländer waren auch alle total begeistert. Alle waren begeistert. Dann kann man sozusagen die Maschette nicht mehr tragen.
Wo war das? Also welche Leute sind das in Hamburg?
Das sind das habe ich nicht so wahrgenommen, weil es einfach zu müde war. Aber sie haben so ein Projekt gemacht, das können Sie wahrscheinlich nachschauen, weil das steht auch im Internet. Das heißt Park Fiction.
Ja.
Ja, kennen Sie. Also eben diese Leute, die diese Park Fiction gemacht haben. Und sie haben sich ständig gefreut. Sie haben auch da in dieser Fundation ständig gefreut. Ich war total für dieses Projekt und ich finde, das ist ja wunderbar und so weiter. Trotzdem, dieses Gefühl, dass man sich ständig zusammentreffen und zusammen freuen muss. Diese Love Parade-Ästhetik. Ja. Und der Film Ich sage, ich spreche jetzt nicht über das Projekt. Ich spreche
vielleicht
über
war das nur die Auswahl von demjenigen, der den Film zusammengeschnitten hat, und es ist gar nicht so.
Es ist mir egal. Ja. Ja, sehen Sie, das ist genauso das Problem. Also vergessen wir das alles, ja, sonst schauen wir das, was uns gezeigt wird. Aus welchen Gründen? Ja, ist egal. Oh, das ist Bacardi Rom Werbung, ja, was daraus geworden ist. Die Leute, die ständig aufgeregt sind, fröhlich und keine Chance geben, jemandem zum Beispiel ein Buch zu lesen und ein bisschen, ich weiß nicht was, Kopfschmerzen zu haben, also kommt nicht in Frage. Und eben dieses Gefühl, ich weiß nicht aus welchen Gründen, oder welche Gründe kann ich hier leicht nachvollziehen. Aber wenn ich so viele Produkte zur gleichen Zeit mit der gleichen Ästhetik sehe, ja, einer freut sich, Deutscher zu sein, anderer freut sich, Ausländer zu sein, einer freut sich, dick zu sein, der andere freut sich, dünn zu sein, die freuen sich mit dem Parkfilschen, der freut sich, Bacardi Rum zu trinken. Ja? So sehe ich eine große Masse der Leute, die sich ständig aus verschiedenen Anlässen ständig freuen.
Ist doch toll.
Finde ich auch, ja. Aber ich sage, es ist eine Plage. Ich sage, dass es eine Plage ist, was Negatives. Ja? Es gibt wahrscheinlich auch positive Plagen und so. Aber es ist eine Plage. Weil wenn man zum Beispiel eben Bauchschmerzen hat oder Kopfweh und was essen will oder ruhig zu Hause, ja, und so. Da war überhaupt keine Chance, zum Beispiel Kaffee zu trinken. Ja? Das war auch so eine freudige Atmosphäre in diesem Stiftung. Ja? Das war eben Michelangelo Pistoletti Stiftung. Ja? Città del Arte. Da wurde alles zusammen gemacht und ab und zu, ich war total erledigt ja auch nach der Reise und so und wollte vielleicht einen Kaffee trinken, irgendwo allein sitzen, keine Chance. Ja. Da kamen die Leute und sagten, sitzen Sie allein, Sie sehen so traurig aus, ein bisschen zu scheuen und so. Und da eine Mitarbeiterin, sie hat mir gesagt, sie zieht ja schleunigst aus und geht nach Torino, falls sie mindestens zwei Stunden pro Tag sich sozusagen nehmen sollten von dieser freudigen Atmosphäre, um ein bisschen sozusagen nicht zu lächeln. Also ich mag Pistolette sehr, ich finde die Veranstaltung toll, es war sehr viel interessante Arbeiten. Ich finde nur, dass diese freudige Atmosphäre so etwas hat ja in sich. Und Sie haben ja völlig recht, dass diese Stolz und Freude durch zu sein und dick zu sein und so weiter, gehört total in ein Paradigma. Und es ist auch sehr interessant, dass dieses totale Freudigsein, was absolut kommt von der Werbung, mit der Werbung zutiefst verbunden ist und überhaupt ist so eine Ferienstimmung, ja, so ein bisschen Club Robinson oder ich weiß nicht was, ja, Stimmung, Club Mediterrane. Gleichzeitig als politischer Widerstand gesehen wird, ja, so etwas in der Richtung. Obwohl der Unterschied ist nur, dass der Club Mediterrane muss man relativ viel zahlen und dann freuen, ja, und sich kann man direkt freuen, ohne was dazu zu zahlen. Es ist der einzige politische Unterschied, den ich hier da sehe, oder auch ästhetische Unterschiede, wie auch immer. Es ist ein Unterschied, gar keine Frage. Nur, na gut. Klar, was
ich
sage.
Ich habe noch eine Frage zu vorherigen Multikulturalismus. Erstmal wollte ich noch dieses Weltbürgertum und so weiter nicht als ernsthaften Vorschlag einführen, sondern eine Frage, weil das ist ja auch so eine universalistische Religion, kann man sagen.
Aber man sieht das als erledigt. Man sieht das als erledigt.
Ja, aber dann haben Sie was gesagt und das habe ich nicht so genau verstanden. Viel radikaleren Universalismus sozusagen mit Sonnenwenden, das habe ich nicht genau verstanden. Das schien mir aber wichtig.
Nein, ich habe gesagt, dass Aufklärung soll man nicht verstehen als Weltbürgertum oder so. Ja, Aufklärung soll man verstehen als eine sehr radikale militante Sekte,
ah, ja.
Die sich von Templieren oder Sonnentempel oder Kommunisten und so weiter nicht unterscheidet. Ja? Weil die Aufklärung Aufklärung war. Die waren militant, die waren radikal, sie haben die Köpfe den Leuten abgeschlagen, sie haben sich nicht so besonders gefreut, ja? Sie waren so harte Burschen und so. Und ja. Und Weltbürgertum ist schon diese multikulturelle Idee, dass es einen bürgerlichen Raum gibt und in diesem Raum unterschiedliche Positionen vertreten werden können. So war die Aufklärung nicht, die radikale Aufklärung war nicht, die war intolerant, war total intolerant. Die französische Aufklärung, die amerikanische Aufklärung, die frühe Aufklärung war militant und intolerant. Und auf keinen Fall soll man das vergessen. Und wirklich sind aufgeklärt nur die Länder, also wirklich säkularisiert und so weiter, nur die Länder, durch die diese Militanz gegangen sind, eben Frankreich und Amerika und so weiter. Und die, die durch diese Militanz nicht durchgegangen sind, die bleiben so wischiwaschi, ja, nach wie vor.
Aber universalistisch, das ist doch der große Unterschied zum Multikulturalismus.
Multikulturalismus ist, hat auch eine universalistische Komponente.
Ah, ja.
Das ist eben diese weltbürgerische. Was ist der Multikulturalismus? Multikulturalismus setzt einen geregelten Raum der Repräsentation voraus. Und zwar einen universellen Raum. Multikulturalismus kann nur existieren im Rahmen eines universalistischen durch bestimmte Regeln und Laws und Order ein geregeltes System, ja, und ein Repräsentationssystem, in dem alle einzelnen Positionen ihre Berechtigung haben, alle einzelnen Repräsentationen repräsentiert werden müssen und die, die nicht repräsentiert werden oder nicht repräsentiert werden unter bestehenden sozusagen Begrenzen, die können Anspruch erheben. Aber warum kann man überhaupt Anspruch erheben, auch repräsentiert zu werden? Ja, weil generell es anerkannt wird, dass das so ein Raum existiert, dieser Raum ist der Raum der Repräsentation und so weiter, so kann man jeweils auch einen individuellen Anspruch geben. Das heißt, Multikulturalismus hat eine sehr, sehr starke und entscheidende universalistische Komponente. Es ist ein universalistischer Raum, es ist ein universalistischer Anspruch, repräsentiert zu werden. Und dann wird dieser Anspruch von jeweiligen individuellen, kulturellen und sonstigen Positionen übernommen. Ja. Das heißt, der Raum ist humanistisch, der Anspruch ist universalistisch, nur die Formen, sind, die repräsentiert werden, sind partikular. Und Problem ist nicht, dass es nicht universalistisch ist oder dass es nicht partikular ist, sondern das Problem besteht darin, dass diese Formen als schon gewordene, als schon existierende gesehen werden. Dass es kein Raum bleibt, ja, in diesem System der Repräsentation. Für neue Brüche, für neue Entwicklungen. Dass dieses System eine Illusion des Endes der Geschichte, eines Stillstands der historischen Entwicklung und der Wirkung der Transzendenz suggeriert. Ja, man sagt, das sind die Differenzen, die es gibt, das ist der Repräsentationsraum, wo diese Differenzen gezeigt werden sollen. Einige sind noch nicht gezeigt, das ist noch zu machen. Und werden sie gezeigt, dann ist die Arbeit getan. Ja? Das heißt, man überhaupt, ja, sieht nicht die Möglichkeit als gegeben, dass es neue Differenzen entstehen, dass neue universalistische Bewegungen entstehen, dass neue Brüche entstehen. Ja? Das sehe ich als das Repressive dabei. Sie wollten was sagen.
Ja, Sie haben
es
eigentlich beantwortet.
Das ist eben der Punkt. Ja? Dass man sozusagen ausgeht aus System, aus einer Reihe der existierenden Differenzen, die Arbeit der Repräsentation, die Politik der Repräsentation, die Strategie der Repräsentation, nur begrenzt auf die optimale Darstellung dessen, was schon ist.
Aber sehen Sie es als möglich an, dass neue Universalismen entstehen als Geschichtsmächtige?
Ja, absolut, ja. Ja, absolut. Weil es ist, ihre Entstehung ist nicht...
Also nicht immer schon ironisch.
Nein, das denke ich nicht. Ich denke, ja, absolut, ich denke nicht. Ich denke, dass die Menschen müssen einfach Also, das heißt müssen. Ich denke, dass die Menschen irgendwann das begreifen und irgendwie starten, solche universalistische Bewegungen ohne von Anfang an durch das Mehrheitsdenken, ja, das Mehrheitsdenken entmutigt zu werden. Also pseudodemokratisches Mehrheitsdenken.
Das gibt es doch auch jetzt schon, also es sind doch gerade auch Sachen am Entstehen. Also es,
ja,
du kannst
klar
auch tagtäglich zugucken irgendwie. Also ich meine, die Chance ist doch immer da. Also
ich denke auch, dass die Chance ist immer da. Es ist immer in Bewegung. Was das entmutigt, ist, dass die Leute, die universalistische Ansprüche aufstellen, ist ihnen immer vorgeworfen, sie denken elitär, was die Mehrheit versteht sie nicht. Und da unterscheidet man, und dann unterscheidet man nicht zwischen inneren Struktur eines universalistischen Anspruchs auf der einen Seite und der faktischen Zustimmung und Nichtzustimmung der Mehrheit. Das sind zwei absolut unterschiedliche Sachen. Man kann eine universalistische Idee formulieren und offensiv verteidigen, ohne dass dabei die Mehrheit zustimmt, vielleicht uns zwei Leute zustimmen. Ja. Da platonisches Denken und so weiter, ich gehe in diese alte Zeit, um das Beispiel Köster zu machen, war universalistisch für seine Zeit und bleibt auch universalistisch, auch wenn die meisten damals und jetzt dem nicht zustimmen. Ja, aber von der Struktur her bleibt es ein universalistischer, das heißt zustimmungsfähiger Gedanke.
Ja, 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 aber das ist ja noch mehr mit ausgesucht. Das war eigentlich der Punkt, ich meine, dass es solche Systeme gibt und immer gegeben hat und die Struktur beibehalten, ist schon klar. Nur machen sie weiterhin Geschichte und wenn ja, auf dasselbe Art.
Aber das können wir nicht wissen, ja? Zum Beispiel, wie können wir das wissen? Zum Beispiel, damals hat Duchamp gemacht, der Resümee, das war ein universalistischer Gedanke. Lange Zeit war es im Schatten. Plötzlich ist er aufgekommen, als er sehr alt war, oder sogar nach seinem Tod, ja. Und viele solche Gedanken kamen ja viel später. Man kann das nicht ausrechnen. Die Idee ist nur, was wir sagen will, ist, Man muss einen Kulturbegriff haben, der die Leute nicht entmutigt, solche universalistische Projekte zu formulieren. Was mit diesen Projekten jeweils geschieht, das ist die göttliche Vorsehung, das ist das Schicksal, das hängt von zu vielen Unwirkbarkeiten ab und auch allgemein kulturell und auch psychologischer Art. Wie gesagt, wenn einem Stein auf den Kopf fällt, da kann er so einen Gedanken haben, wie er will, ja. Er wird ihn nicht durchsetzen. Ja, und so.
Aber wenn die avanciertesten Denker, die das Schicksal schon über diese universalistischen Projekte stellen und sie immer schon in diesem Grenzenspiel eigentlich schon erzählen, dann haben diese zumindest nicht in ihrem Segen des avanciertesten Geistes.
Na, warum nicht, ja? Das war immer so. Das war immer so. Als zum Beispiel erste Apostel, ja, gefragt worden war, warum ist Christentum wahre Religion? Er sagt, weil sie überlebt, weil Christentum was überlebt hat. Ja, du wirst der Baum an seinen Früchten erkennen. Ja? Das heißt, die geschichtliche Mächtigkeit, ja, war nicht erst seit Nietzsche oder Hegel das Kriterium der verwirklichten Wahrheit. Ja, und geschichtliche Mächtigkeit als Zeichen des Schicksals der Vorsehung ist etwas, was als Ananke über alle Götter immer stand. Ja. Und Christentum hat es genauso anerkannt. Auch als zum Beispiel Athanasius gefragt worden war, warum denkst du, dass du bist rechtsgläubig und die von dir verfolgten und abgeschlachteten Ketzer waren Ketzer? Hat sie gerade deswegen, ja? Wären sie nicht Ketzer, wären sie nicht abgeschlachtet. Ja? Das ist letztendlich die Antwort, die jede Religion, jede Philosophie gibt. Ja, es gibt keine andere.
Ja, mich interessiert, wenn man sozusagen ein universalistisches politisches Ideal, das gekreuzt ist mit dem Museum, das immer offen bleibt,
ja,
Also ja. Sie sind tendenziell nicht gegen universalistische Theorien, aber welche, die es aushalten, immer mehr in sich aufzunehmen, also nicht die Produktion der Differenzen als abgeschlossen zu betrachten.
Ja, eben.
Aber das ist ja irgendwie die Frage, ist, ob diese Container, der antizipiert wird, universal sein kann, ob überhaupt die Frage